Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Grey Matter. Taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet Liganden, SUVs und Margins, das PET-CT in der Bestrahlungsplanung. Zu Gast ist Dr. Konstantinos Zamboglu. Viel Spaß bei der zweiten Folge Grey Matter mit Olaf Wittenstein.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur zweiten Folge unseres Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Das heutige Thema lautet Liganden, SUVs und Margins, das PET-CT in der Bestrahlungsplanung. Mein Name ist Olaf Wittenstein und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast aus Freiburg, Herrn Privatdozent Dr. Konstantinos Zamboglu. Hallo Kostas.
Hallo Olaf, schön, dass ich dabei sein kann heute. Ich freue mich, danke sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Wir reden ja heute über das Thema PET-CT. Den Titel haben wir genannt Liganden, SUVs und Margins, das PET-CT in der Bestrahlungsplanung. Und direkt mal so zum Einstieg hätte ich zum PET-CT eine allgemeine Frage an dich, noch bevor wir wirklich auf die quasi einzelne Themenliste eingehen. Glaubst du, dass man das PET-CT in 20 Jahren noch in der Strahlentherapie verwenden wird?
Das ist eine gute Frage. Lass mal kurz überlegen. Also ich würde sagen, es gibt zwei Szenarien. Szenario 1 ist tatsächlich, dass Fortschritte im MRT, im CT, wir haben Dual Energy CT, beim MRT kommen immer neue Sequenzen raus, dass die irgendwann mal das PET ersetzen werden, weil man sich denkt, dieses ganze Gedöns mit den Radionukliden, wir brauchen keine Strahlung mehr, wir haben bessere Alternativen. Das Szenario halte ich ehrlich gesagt für gar nicht so wahrscheinlich, sondern wahrscheinlicher halte ich, dass das PET unersetzbar bleibt in der Onkologie und zwar auch ganz viele Aufgaben übernehmen wird, nicht nur in der Darstellung unserer Tumore, sondern wirklich auch in der Charakterisierung, dass das PET dadurch, dass es molekulare Eigenschaften zeigt, tatsächlich auch Tumore charakterisiert und somit vielleicht sogar irgendwann die Biopsie ersetzen könnte oder uns Strahlentherapeuten auch genau sagt, wie viel Dosis wir wo in den Tumor bringen müssen. Also meine Einschätzung ist tatsächlich eher, dass es unersetzbar ist und immer mehr Aufgaben übernehmen wird.
Okay, also eine Pro-PET-CT-Einstellung. Dazu ganz interessant, weil wir gerade gefragt haben, wie es wohl in 20 Jahren wäre. Ich habe herausgefunden, dass quasi ziemlich genau vor 20 Jahren das erste PET-CT in Zürich an der Uniklinik als Gerät installiert worden ist. Insofern wären wir wohl da jetzt gerade mittendrin. Ansonsten bist du ja gerade beim PET-CT aber schon auf die, ich sag mal, weiteren Fähigkeiten eingegangen. Ich denke, dass wir jetzt einmal kurz dann doch erklären sollte, was ist das PET-CT und wie funktioniert es eigentlich? Also ich fange einfach mal an. Es ist ja im Grunde eine Kombinationsbildgebung, bei der zwei Verfahren kombiniert werden. Und zwar einmal das PET, die Positronen-Emissionstomographie und eine Computertomographie. Und wir sammeln also morphologische Daten über die CT und eben funktionelle Daten über quasi den PET-Anteil. Beides wird simultan aufgenommen. Und wie das mit den quasi funktionellen Informationen funktioniert, da ist ja das Hauptding quasi, was wir im PET für Liganden verwenden. Das ist einmal aufklamüsern. Vielleicht sagst du noch einmal was dazu, wie du es deinen Patienten erklärst, wenn die einen PET-CT bekommen.
Genau, also den Patienten erkläre ich, natürlich muss man immer gucken, was hat man Patient vor sich. In Freiburg haben wir viele Akademiker sitzen, aber klassischerweise erzähle ich ihnen immer, dass wir tatsächlich mittels PET die Vorgänge in der Zelle darstellen können. Also ich gehe Richtung Funktion, dass wir nicht nur zeigen können, wo ist der Tumor, sondern was macht der Tumor, wie aktiv ist der Tumor oder auch was hat der Tumor vor zum Beispiel. Das sind Sachen, die ich probiere, den Patienten zu erklären. Und was für mich noch wichtig wäre zu erwähnen zur Physik des PETs, es ist ja die Positronen-Emissionstomographie. Und man muss sich eine Sache, finde ich, bewusst machen, wenn man PET-Datensätze interpretieren will, dass diese Positronen, es ist ja so, man hat einen Liganden, der oder der Ligand ist ja an irgendwas gekoppelt. Jetzt beim PSMA-PET an einem Inhibitor des PSMAs oder beim FDG-PET ist es ja Glucose, die in die Zelle kommt und metaboliert wird. Und man muss halt sagen, wenn der Tracer irgendwo an der Zelle oder in der Zelle ist, wie kommt es denn dann zum Signal? Das sind Physik-Basics, das sind Physikumswissen. Aber das ist ganz wichtig, finde ich, dass dieses Positron, was dann emittiert wird, wandern kann. Und das wandert und stößt dann irgendwann mal aufs Elektron, was irgendwo rumschwillt. Und dann erst gibt es das Signal. Und diese Wanderung vom Positron ist wichtig, kann bis zu 5 Millimetern sein. Also das ist eine wichtige Take-Home-Message. Dieses PET-Signal ist meistens so ein bisschen aufgebläht. Also ist, weil das Signal halt nicht genau da entsteht, wo der Tracer auch emittiert wird, sondern es kann ein bisschen wandern. Das ist, finde ich, eine wichtige Sache. Kommen wir später nochmal drauf, wenn wir so ein bisschen ans Eingemachte gehen.
Ja, wobei.
Und das Zweite, was.
Da würde ich tatsächlich einmal kurz einhaken, weil du hast gesagt, 5 Millimeter, die das wandern kann. Gleichzeitig sind wir ja gerade bei der quasi Genauigkeit, geben die Hersteller ja jetzt im Grunde an, okay, 3 Millimeter oder 4 Millimeter, so gerade State of the Art, soweit ich mich da richtig entsinne, heißt ja im Grunde, dass das viel genauer ja gar nicht werden kann, als wir gerade sind, oder?
Ja, es stimmt, was, also man muss sich nur bewusst sein, man kann kleine Strukturen sehen. Also wir wissen zum Beispiel fürs PSMA-PET, dass wir Tumore sehen mit 2 Millimeter Durchmesser, aber diese Wanderung sorgt dafür, dass wir diese Struktur vielleicht gar nicht als 2 Millimeter Struktur sehen, sondern als 4-5 Millimeter Struktur. Also dass das Signal aufgebildet ist. Also wir haben schon eine hohe Auflösung, nur die Darstellung eben von dem, was wir sehen, ist nicht so genau. Und hohe Auflösung, wie du schon gesagt hast, wir können einfach keine mikroskopischen Strukturen sehen. Also ich denke mal, so Strukturen bis zu 2 Millimeter ist aktuell das höchste der Gefühle. Zumindest für diese PET-CT-Systeme, in die wir die Menschen reinstellen. Es gibt irgendwelche Maus-PET-CT-Systeme, die haben natürlich eine höhere Auflösung, weil da alles kleiner ist.
Ja. Okay. Jetzt sind wir im Grunde schon mittendrin. Ich würde gerne einmal, weil du das PSMA-PET schon angesprochen hast und vorhin was vom Glukosestoffwechsel gesagt hast, einmal kurz sortieren als quasi also nicht als Radionuklide, sondern als Tracer-Moleküle. Was haben wir eigentlich alles gerade zur Verfügung beim PET-CT? Weil das ja im Grunde schon, wenn man als Arzt eine Anfrage stellt, was man jetzt quasi für ein PET haben möchte, einmal primär relevant ist. Da würde ich sagen, grobe Aufteilung erstmal, wir haben eben entweder basierend auf dem 18F, also auf dem Fluornuklid, oder eben auf dem Gadolinium-Nuklid, das GA68, und da eben dann unterschiedliche Moleküle dran. Ich fange mal an. Ne, das erste ist im Grunde das FDG-PET. Als Zucker-PET, Glukosestoffwechsel, reichert sich also überall an, wo gerade relativ viel Glukoseumsatz ist und ist, soweit ich das sehe, ja auch das meistverwendete PET-CT.
Ja, definitiv. Was wären denn Indikationen, die dir einfallen würden für das FDG-PET?
Im Grunde, sag mal, da wir ja in der Strahlentherapie bei malignen Erkrankungen sind, primär eigentlich alle Tumorerkrankungen, für die wir nicht eine spezialisierte Untersuchung haben und die jetzt nicht im Bereich, sagen wir mal, des Gehirns, wo eh ein hoher Zuckerstoffwechselaffinität besteht, sitzen. Also ansonsten Indikationen ganz klar, Bronchialkarzinom, nicht kleinzelliges und kleinzelliges Bronchialkarzinom, die Hodgkin-Lymphome, kann man sehr gut stagen mit dem PET, im Grunde auch. Jetzt stehe ich kurz auf dem Schlauch.
Also wir verwenden es zum Beispiel auch bei den ganzen GI-Tumoren gerne, also die ganzen Rektum-, Esophagus-Tumore kann man sehr gut verwenden. Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall die wichtigsten genannt damit, auf jeden Fall. Was man halt sagen muss, ist, dass die häufigen Tumoren, Mama- und Prostatakarzinom, wird das FDG-PET nicht angewandt. Aber bei fast allen anderen kann man sich merken, spielt es eine Rolle.
Ja, so, jetzt hast du das Prostatakarzinom schon genannt. Dann wenden wir dann nicht das FDG-PET an, sondern eben das PSMA-PET-CT. Kurze Frage, theoretisch kann man das PSMA ja sowohl ans 18F als auch ans 68GA ankoppeln. Verwendet wird im Grunde nur das Gadolinium-PSMA-PET-CT. Weißt du wieso?
Also da ist es so, dass das Gadolinium, wie du gesagt hast, das FDA-Approval bekommen hat. Also weltweit wird es tatsächlich am meisten verwendet. Wenn ich die Wahl hätte, wenn ich jetzt selber einen Prostatakrebs hätte, würde ich ehrlich gesagt lieber das 18-Fluor bekommen. Und zwar, warum? Das hat mehrere Gründe. Erstens ist die Ausscheidung anders. Das 18-Fluor wird über die Leber ausgeschieden und nicht über die Blase, was bei der Prostata natürlich extrem wichtig ist, weil wenn du ein großes Blasensignal hast, was beim Gallium-Tracer vorkommen kann, kann es sein, dass man blasennahe Tumore gar nicht sieht. Also das ist einfach ein biologischer Grund. Und dann gibt es auch noch einen physikalischen Grund. Die Energie ist ein bisschen anders. Sprich, diese 5-Millimeter-Wanderung, die ich angesprochen habe, die Elektronen wandern beim Fluor ein bisschen weniger als beim Gallium. Die Positronen, Entschuldigung. Von daher ist die Auflösung besser durch das 18-Fluor-PET. Das wären also zwei Gründe, warum ich sagen würde, wenn ich den Prostatakrebs hätte, würde ich lieber das 18-Fluor haben. Es scheint auch eine höhere Sensitivität zu haben. Also sprich, es gibt schon erste Vergleichsstudien und die Detektionsrate ist höher beim 18-Fluor-PET. Also man sieht einfach mehr Läsionen.
Okay, klares Statement. Machen wir mal die Liste weiter. Ich würde gern das FET-PET erwähnen. Fluoethyltyrosin im Grunde gilt, also ist quasi dann in der Zelle ein Aminosäure-Uptake, wird also in Zellen quasi verstoffwechselt, die quasi eine rege Teilungsrate haben. Damit quasi differenziert ist im Gehirn, wo wir sonst keine Teilungsrate haben, deutlich besser gegenüber den Neuronen, wo wir eben ansonsten das FDG-PET nicht einsetzen können. Also deswegen FET-PET, klarer Einsatz für alles Zerebrale. Dann gibt es noch das MISO-PET, ist auch ans 18F-Molekül gekoppelt, zur Detektion von Hypoxien im Tumorbereich. Dazu konkret von mir jetzt die Frage, wie viel setzt ihr das schon ein als wirkliche Bestrahlungsplanung?
Das ist eine gute Frage. Wir haben gerade eine Studie in Freiburg dazu laufen, wo wir es aber einfach deskriptiv verwenden und vergleichen mit Hypoxie-Darstellung mittels Kernspin. Also wir verwenden das FMISO-PET jetzt aktuell ohne therapeutische Konsequenz. Aber es gibt schon Arbeiten aus Tübingen und aus Dresden zum Beispiel, wo tatsächlich eine Dosiseskalation auf diese hypoxischen Areale erfolgt. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter Ansatz, den wir in der Strahlentherapie auch in Zukunft häufiger sehen werden.
Ja, ich muss mich genau dazu sagen, ich hatte in Kiel eine relativ kleine Studie aufgesetzt, Tumor-Kernbus-Studie, wo es genau um die Dosiseskalation in großen Tumoren geht. Und da haben wir eben auch darüber nachgedacht, ob wir das FMISO-PET mit reinnehmen oder nicht. Letzten Endes haben wir es aus Kosten- und Aufwandsgründen eben genau nicht gemacht. Ja, weil ich im Grunde gesagt habe, ich kann nicht jedem Patienten noch ein FMISO-PET geben. Insofern spannend, dass jetzt da Studien zumindest schon mal laufen.
Ja, definitiv.
Ja. Es gibt noch das Cholin-PET, ne, auch ein F18-PET. Da wird Cholin verwendet als Bestandteil im Grunde der Phospholipidschicht, also der Zellmembranen, und hat im Grunde einen sehr schmalen Einsatzbereich. So wie ich das jetzt gesehen habe, im Grunde eigentlich primär wofür? Für.
Also das ist eine gute Frage. Man muss sich mittlerweile ganz gut überlegen, wo es überhaupt noch verwendet wird, weil es wurde initial sehr viel für die Prostata verwendet. Das war eine der Kernindikationen für das Cholin-PET. Das wurde mittlerweile komplett vom PSMA ersetzt. Es gibt noch ganz wenige Länder, wo das Cholin-PET weiterhin eingesetzt wird. Ich glaube, Frankreich zum Beispiel ist eins dieser Länder. Es ist schon fast obsolet. Es gibt einige Zentren, die das fürs HCC verwenden, also für Lebertumore, für das hepatozelluläre Karzinom, aber ich würde sagen, das Cholin-PET ist eher, also das Cholin ist eher ein Tracer, von dem wir uns langsam verabschieden können, weil es jetzt bei der Hauptindikation, dem Prostatakarzinom, einfach vom PSMA überrannt worden ist.
Okay. Bleiben also FDG, FET, MISO, PSMA-PET und was relativ jung ist, das FAPI-PET, quasi das Fibroblast Activation Protein. da gibt es auch quasi so die ersten Studien und die ersten Ideen, ob das FTG-Pad irgendwann ablösen könnte. Letzten Endes hast du mich auf das FAPI-Pad gestoßen, deswegen zwinge ich dich jetzt auch ein bisschen dich dazu, zum FAPI-Pad was zu sagen.
Ja, also du hast eigentlich schon, denke ich mal, für die jungen Kolleginnen und Kollegen ist es Wichtige zu wissen, dass das sozusagen das New Kid on the Block, das FAPI, und hat großes Potenzial, einfach das FTG zu ersetzen, einfach weil es einige Eigenschaften hat, die wahrscheinlich besser ist als das FTG. Zum Beispiel, wir haben beim FTG ja oft die Frage, ist das nicht doch eine Entzündung oder nicht? Und da scheint das FAPI spezifischer zu sein. Also das ist so die große Hoffnung, die wir hegen. Wir in Freiburg selber, wir haben es noch gar nicht eingesetzt. Da sind zahlreiche Arbeiten aus Heidelberg hauptsächlich kommen, die Kollegen der Strahlentherapie sind da auch sehr schön involviert. Also ich denke, das ist ein Tracer, den man zumindest mal im Hinterkopf haben sollte, dass das das neue FTG sein könnte.
Okay. Was mir gerade off-topic dazu einfällt, ihr in Freiburg, woher bezieht ihr eigentlich eure Nuklide? Also habt ihr zufällig selber einen Zyklotron oder habt ihr auch quasi eine Anfahrtsstrecke?
Wir haben Gott sei Dank selber einen Zyklotron, was die ganze Logistik um einiges einfacher macht, muss man sagen. Das ist sehr angenehm. Ist es bei euch anders oder wie?
Wir haben die interessante Situation, bei uns steht zwar ein Zyklotron mit in den Kellerräumen, noch als Überbleibsel der NROC-Planung als Protonentherapie in Kiel. Das ist aber nicht im Einsatz und für die nuklearmedizinischen Teile, also wir beziehen unsere Nuklide aus Berlin. Das heißt, es ist eine 4 Stunden Autofahrt. Insofern sind wir quasi schon bei 2 Halbwertszeiten und es kommt dann doch eher nur ein Viertel an von dem, was bestellt wurde. Relevanter logistischer Teil, glaube ich.
Interessant, vor allem, wenn dann Stau ist, dann kommt noch weniger Aktivität an, ne?
Ja. Wobei ich eigentlich sagen muss, die sind bei uns mit dem Gebäude, aber es ist im Grunde ein nuklearmedizinisches Problem, in Anführungsstrichen. Wir haben ja mit denen dann die Termine und das bisher klappt es dann mit das PET-CT durchgeführt. Also das ist sehr selten, dass auf die Art und Weise irgendwelche Patienten verschoben werden müssen. Ich glaube auch gar nicht.
Das ist der große Vorteil von unseren Linearbeschleunigern, muss man sagen. Ne? Also das kann man unser Fach nochmal hochhalten, dass wir Gott sei Dank, außer jetzt in der Brachytherapie, klar, wo wir das Iridium brauchen oder die Seeds, sind wir halt einfach nicht abhängig von irgendwelchen Radionukliden, um unsere Patienten zu behandeln. Da sind wir in einer sehr angenehmen Situation, die unser Fach auf jeden Fall attraktiv macht. Ja. Für alle jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, entscheidet euch also für die Strahlentherapie, bitte.
Genau, haben wir die Werbung nochmal gemacht. Ist ein schönes Fach, es passiert viel. Auch wenn wir jetzt viel über Nuklide gesprochen haben, es passiert eben auch viel auf technischer Seite, viel, was das Patientenhandling angeht. Also wirklich ein spannendes Fach. Und wir sind wahrscheinlich auch die Ersten, die einen Podcast haben.
Definitiv.
Ja, ich würde in unserer Themenliste einmal weitergehen. Und zwar hatten wir ja gesagt, in der Überschrift auch das PET-CT in der Bestrahlungsplanung. Das heißt, das PET-CT haben wir jetzt eben nicht nur zur Diagnostik bei den großen Tumorentitäten, um die Ausdehnung oder auch eine Lymphknoten oder eine Fernmetastasierung zu detektieren, sondern eben auch dann die Informationen, die wir aus dem PET-CT ziehen, in der Bestrahlungsplanung anzuwenden. Dazu einfach, weil Kostas, darf ich dich Kostas so vor allem nennen? Weil Herr P.D. Samburglu sehr viel daran entwickelt hat, das beziehend auf das PSMA-PET-CT beim Prostatakarzinom. Wäre jetzt meine Frage, in welchen Fällen quasi wendet ihr das PSMA-PET-CT immer zur Bestrahlungsplanung beim Prostatakarzinom ein?
Da ist es so, dass wir uns ein bisschen an die Daten da gehalten. Ich habe extra gesagt, ein bisschen, weil wir haben mittlerweile eine sehr schöne Studie aus Australien, die sogenannte Pro-PSMA-Studie, die gezeigt hat, dass zum Staging, also jetzt gar nicht mal für die Strahlentherapieplanung, aber einfach zum initialen Staging von Prostatakarzinom-Patienten mit hohem Risiko, das PSMA-PET signifikant ein Benefit hat gegenüber dem konventionellen Staging mittels CT und Knochenszintigraphie. Sprich, das PSMA-PET, wenn man das angewendet hat, hat es mehr Lymphknotenmetastasen gesehen, mehr Knochenmetastasen gesehen und sogar eine niedrigere Strahlenbelastung gehabt als das konventionelle Staging. Sprich, dass man das PSMA-PET-CT sehr schön für Hochrisikopatienten anwenden kann, also Patienten mit T- T3-Tumoren zum Beispiel oder hohem Gleason-Score. Was wir hier in Freiburg machen, wir wenden es auch schon ab dem sogenannten Unfavorable Intermediate Risk Karzinom an, also Patienten, die einen Gleason-Score 7b haben, die bekommen bei uns auch schon PET-CT, weil wir einfach sehen, dass das therapeutische Prozedere sich relativ häufig ändert, sprich wir Lymphknotenmetastasen sehen auch bei Patienten mit 7b. Und dementsprechend wenden wir das bei 7b-Tumoren und aufwärts an.
Okay. Und wenn dann quasi ja bestrahlt werden soll und eben die Lymphknotenmetastasen detektiert sind, wie nutzt er dann das PET-CT zur Bestrahlungsplanung?
Genau, das ist eine gute Frage. Also ich finde, man sollte es auf mehreren Ebenen einsetzen. Die erste Ebene, wo wir das PET verwenden, ist die Frage, müssen wir überhaupt bestrahlen oder nicht? Sprich, wenn wir plötzlich eine disseminierte Tumorerkrankung haben und da halten wir uns ein bisschen an die Stampede-Regeln, also wenn wir einen High Metastatic Burden haben, Patienten mit vielen Knochenmetastasen oder auch Lymphknoten bis zum Hals mehr oder weniger, dann bestrahlen wir gar nicht. Das ist also der erste Weg im Algorithmus. Wenn wir dann sehen, es liegt eine oligometastatische Situation vor, also sprich 2-3 Knochenmetastasen, dann verwenden wir das natürlich auch, dass wir die Prostata in der primären Situation bestrahlen und die Knochenmetastasen einzeln mittels Stereotaxie meistens oder zumindest mit hohen ablativen Dosen. Und dann bei den Lymphknoten ist es so, dass wir prinzipiell die Lymphknoten nie bestrahlen, wenn die im PET negativ sind. Also wir sind da sehr restriktiv. Das kann man sehr kontrovers diskutieren. Die Datenlage gibt es eigentlich nicht her. Aber wir sagen, wenn wir im PET nichts sehen, dann bestrahlen wir die Lymphknoten nicht. Und sobald wir Lymphknoten aber sehen im PET, bestrahlen wir die ganzen elektiven Lymphabflusswege, also nicht nur die Region, sondern wir bestrahlen das ganze Becken und machen noch einen kleinen Boost, so bis 55 Gray auf die PET-positiven Lymphknoten. Und das hat den Grund, das haben unsere Urologen sehr schön gezeigt, die haben sich mit den Lymphknoten auseinandergesetzt, dass wir im PSMA-PET meistens nur die Spitze des Eisbergs sehen. Also man hat zumindest in der Region des PET-positiven Lymphknotens oft auch kleinere, weitere Metastasen, die man im PET gar nicht sieht. Also von daher sind wir eher restriktiv, jetzt eine Stereotaxie nur auf den befallenen Lymphknoten zu machen. Aber jetzt sind wir schon eher im philosophischen Bereich. Da fragt man 5 Strahlentherapeuten, die sich mit dem Prostatakarzinom auskennen und hat 5 verschiedene Meinungen und eine sehr hitzige Diskussion.
Genau.
Also das ist das, was wir in Freiburg machen. Was macht ihr denn in Lübeck?
In Kiel.
In Kiel.
Ja. Genau, also bevor wir jetzt in eine riesige Diskussion verfallen, aber wir machen es da anders, weil wir nämlich schon, wenn wir die detektierten Lymphknoten haben, nicht unbedingt in der Primärsituation, sondern häufig in Rezidivsituationen, aber dann schon stereotaktisch die PET-positiven Lymphknoten behandeln. Das ist im Grunde auch eine Serie, die gerade ausgewertet wird von einer Doktorandin von uns, jetzt über die letzten 5 Jahre, quasi wie erfolgreich das Ganze dann war. So bei der ersten Übersicht drüber kann ich sagen, ja, die Strahlentherapie wirkt. Ne? Das heißt, im Kontroll-PET-CT sind dann die bestrahlten Läsionen häufig deutlich quasi weniger auffallend. Nichtsdestotrotz machen wir es auch in der Primärsituation anders. Also bei uns ist in der Primärsituation, die ja im High-Risk-Fall bei uns häufig noch eine kombinierte Tele-Brachytherapie ist, quasi im Teletherapie-Arm auch immer einen Teil des Lymphabflusses mit im Bestrahlungsfeld. Okay. Ja, also da schließen wir nicht aus. Da ist ja im Grunde bei euch so, dass ihr ziemlich auf die Spezifität des PET-CT vertraust, ne? Dass du dann sagt, okay, wenn PET negativ ist, dann sage ich auch, da sind keine Lymphknotenmetastasen.
Genau, und du hast recht, die Spezifität ist sehr hoch. Also sprich, wenn wir was sehen, können wir sicher sein, da ist was. Die Sensitivität ist leider so ein bisschen, also sprich, bei ein Drittel der Patienten tatsächlich, wo wir nichts sehen, könnte trotzdem was sein. Aber unsere Philosophie ist, weil wir hätten eine Übertherapie, also sprich, wir würden bei vielen dann eine Übertherapie machen, weil wenn nichts ist, dann ist tatsächlich nichts. Und bei den Drittelpatienten, wo wir dann eine Untertherapie haben, sind wir der Meinung, wenn dann der Lymphknoten kommt, irgendwann kann man den dann super noch im Anschluss behandeln, ohne dass der Patient seine Lebenszeit signifikant einschränkt. Das ist so unsere Philosophie, aber das wäre natürlich ein Ansatz für interessante Studien, die hoffentlich irgendwann auch bald kommen werden. Da sollten wir uns vor allem in Deutschland zusammensetzen und Ansätze finden, um da zusammen diese Fragen zu beantworten.
Okay. In naher Zukunft. Dann noch zwei Sachen.
Der nächste Schritt, sorry, wäre ja dann tatsächlich, jetzt kommen wir langsam zu Prostata. Jetzt haben wir uns vorgearbeitet, die distanten Metastasen, die Lymphknoten und jetzt kommt die Prostata selber. Und hier findet so ein bisschen Paradigmenwechsel statt. Es gab jetzt die FLAME-Studie, die hat publiziert aus Holland, Belgien, Anfang dieses Jahres in JCO. Das war eine randomisierte Studie, die verglichen hat, die ganze Prostata homogen zu bestrahlen. Und das war der Standardarm und im experimentellen Arm haben die eine simultane Dosiseskalation durchgeführt. Also sprich, da wo sie im MRT Tumor gesehen haben, haben sie eine höhere Dosis gesehen. Und die Kollegen haben einen signifikanten Benefit gezeigt auf das biochemisch rezidivfreie Überleben. Also sprich, diese Dosiseskalation, davon haben die Patienten profitiert, ohne signifikante Unterschiede in der Toxizität wiederum zu beobachten. Also sprich, wenn wir jetzt langsam zu Prostata kommen, kann es schon sein, dass wir einen Paradigmenwechsel haben, sprich, dass diese fokale Dosiseskalation einen Stellenwert bekommen kann. Und hier jetzt wieder zum PSMA-PET zurückzukommen, denke ich mal, die Kollegen hatten das MRT in der FLAME-Studie, dass das PSMA-PET uns hier noch viel besser die Tumorläsionen in der Prostata darstellen kann als das MRT. Also dass wir da sogar noch besser werden.
Ja. Also auch da ein Schritt zur quasi inhomogenen Dosisverschreibung mit Dosiseskalation in einzelnen Bereichen.
Ja, ja. Definitiv.
Okay. Wollen wir das Prostatakarzinom einmal verlassen? Oder gibt es noch was dazu, was du definitiv loswerden möchtest?
Nee, das war es eher fürs Erste. Das ist mein Lieblingstumor sozusagen. Ja. Wir könnten ein abendfüllendes Programm machen, aber es gibt ja auch weitere spannende Indikationen fürs PET-CT. Von daher können wir gerne das Prostatakarzinom verlassen.
Ne, Thema Lieblingstumor, das ja bei Frontiers Oncology hast ja quasi dein Research-Topic, wo übrigens heute Submission-Deadline war für Manuskripte, wie ich gesehen habe.
Die aber gerne verlängert wird. Also falls irgendeine Zuhörerin oder ein Zuhörer noch schnell ein Manuskript einreichen will, herzlich willkommen. Es ist bei Frontiers in Oncology ein Research-Topic zum PSMA-PET bei Prostatakarzinom.
Wir gehen weiter. Sind wir Prostatakarzinom, haben wir detailliert quasi besprochen. Wir sind ja eigentlich beim PET-CT. Das war das Prostatakarzinom im Grunde jetzt so ein Beispiel für, wie das PET-CT eben Einfluss nimmt in die Bestrahlungsplanung oder in die Diagnostik, in Therapieentscheidung und Bestrahlungsplanung. Ich würde jetzt gerne noch einmal auf ein paar praktische Punkte zu sprechen kommen beim PET-CT. Und zwar einfach, wie macht man das PET-CT? Und zwar von meiner Frage bezogen darauf, wir haben eine spezielle Bestrahlungslagerung. Und man hat ja im Grunde die Vorstellung, dass idealerweise sämtliche Diagnostik auch in derselben Lagerung stattfinden soll. Da kann ich einmal sagen, dass wir in Kiel zum Beispiel, dass beim PET-CT, was ein dediziertes Gerät ist, was dann nicht in der Hand, also nicht in unserer strahlentherapeutischen Hand ist, wir aber durchaus versuchen, dass im Grunde dann die Strahlentherapie-MTAs bei der PET-CT-Anfertigung mitarbeiten oder bei der Lagerung der Patienten dort mitarbeiten, um eben, die Bildfusion besonders gut hinzukriegen. Jetzt sage ich einfach von weg, das ist Kiel. Von Kostas habe ich im Vorhinein gehört, ihr habt in Freiburg, ich glaube, eine bessere Variante.
Ja, besser ist, wenn man unsere TAs fragt, ist es auf jeden Fall die aufwendigere Variante. Also ich finde sie nicht tatsächlich besser. Wir haben für Indikationen wie zum Beispiel das Bronchialkarzinom, wir verwenden das sogenannte Planungs-PET-CT. Sprich, dass wir die Aufnahmen, die an den PET-CT-Scannern, das sind unsere Nuklearmediziner, die das natürlich machen, gemacht werden, können wir auch direkt die DICOM-Daten für unsere Bestrahlungsplanung auch verwenden. Sprich, dieser Registrierungsstep zwischen Planungs-CT und PET-CT entfällt. Das wird direkt vor Ort als Hybridbildgebung aufgenommen, was ein bisschen aufwendig ist, weil auch bei uns jedes Mal die strahlentherapeutischen MTAs zum PET-CT-Gerät mit müssen. Auch die Markierungen natürlich direkt machen müssen. Wir haben das Lasersystem direkt dort auch installiert. Und es ist aufwendig, erfordert eine sehr große interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wichtig ist. Also sprich, man muss mit seinen nuklearmedizinischen Kolleginnen und Kollegen reden, sonst funktioniert das nicht. Aber wenn man da ein gutes Verhältnis aufbaut, denke ich mal, ist das ein Benefit für unsere Patientinnen und Patienten, weil einfach die höchste Präzision dadurch gewährleistet wird.
Genau, ihr habt im Grunde eben nur einen CT-Datensatz, nicht so wie bei uns zwei.
Genau.
Passiert es euch denn trotzdem, dass ihr dann doch einfach nur ein eigenes Planungs-CT macht, weil ihr zum Beispiel ein externes PET-CT mit für die Bestrahlungsplanung verwendet?
Ja, also wenn Patienten jetzt ein externes PET-CT haben, dann schicken wir die natürlich nicht nochmal für die Planung zu unserem PET-CT. Das wäre einfach auch für die Patienten zu aufwendig. Da registrieren wir natürlich dann schon auch.
Okay. Das heißt, dann haben wir also die Datensätze und haben die Bildregistrierung. Wenn wir jetzt, und jetzt sprung ich einfach mal zum Bronchialkarzinom, weil im Grunde mit der PET-Plan-Studie ja ja abgeschlossen ist und ausgewertet ist, so ein paar konkrete Guidelines an die Hand gegeben wurden, wie man jetzt mit dem, was man im PET-CT sieht, umgeht für die GTV-Konturierung. Da ist erstmal, bevor wir in die Tiefe gehen, allgemeine Frage. Man fusioniert, man hat sein PET-CT und jetzt eine klare Region, die stark auffallend, sage ich mal, leuchtet, also stoffwechselaktiv ist. Gibt es eine pauschale Möglichkeit zu sagen, wie viel ich davon jetzt übernehme in meine Information, das ist auf jeden Fall GTV, das ist nicht GTV? Oder nimmst du davon Abstand und sagst, naja, muss bei jedem Tumor sehr ins Detail gehen?
Also ich bin da leider so ein bisschen Nerd-Streber, was das Thema anbetrifft. Und ich würde sagen, man sollte sich schon angucken, also nicht nur für jeden Tumor, aber zumindest für jeden Tracer genau anschauen, was da die beste Einstellungsmöglichkeit ist, um den Tumor zu konturieren. Also da gibt's jetzt kommen wir kurz wieder zum Prostata zurück, zum Beispiel, ob man jetzt das 18-Fluor-PSMA oder das 68-Gallium-PSMA nimmt, gibt's schon zwei verschiedene Handlungsstränge, wie man das am besten einzeichnet. Also das ist ziemlich Tracer-spezifisch. Da gibt es leider kein Schema F für alle Tumoren und alle Tracer. Da muss man leider so ein bisschen ins Detail gehen.
Okay. Gehen wir einmal ins Detail. Wir haben ja immer noch die Kombination aus Morphologie und funktioneller Bildgebung. Das heißt, theoretisch kann man das GTV ja anhand einer morphologischen Tumorbildgebung konturieren. Ist die morphologische Ausdehnung, die auf dem CT siehst, jetzt sage ich mal, immer die größte Ausdehnung? Oder würde, also je nachdem, man kann ja im Grunde beim PET-CT dann einstellen, wie stark man, also quasi bis welche Intensitäten man sichtbar zeigt. Und würdest du, wenn du quasi jetzt nach dem vorherigen Detailwissen zu sagen, okay, im Grunde ist alles, was mindestens den und den SUV-Wert überschreitet, bei dem speziellen Tracer Tumor, würdest du das GTV, was du morphologisch siehst, vergrößern, auch wenn die PET quasi Bildgebung überstrahlt trotzdem?
Ja, also ich würde sagen, das PET ist schon führend. Natürlich muss man auch so ein bisschen die Logik einschalten. Jetzt beim Lungentumor, je nachdem, wie man die PET-Bilder skaliert, und man sieht einfach, im CT ist Lungengewebe, da ist einfach Luft da und das PET überstrahlt, dann würde ich das nicht einzeichnen. Also es muss auch so ein bisschen plausibel sein, aber wenn man jetzt Strukturen hat und sich überlegt, Atelektase oder Tumor im CT, dann ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das PET das Führende. Und da würde ich auch drauf mich verlassen.
Okay. Und im Zweifelsfall auch hier ganz klar der Rat, mehrere Kollegen hinzuziehen bei der Zielvolumendefinition. Ja. Im Grunde auch.
Vor allem.
Ja. Ich wollte sagen, im Grunde auch den Nuklearmediziner. Ja. Da einigen wir uns drauf, den Nuklearmediziner definitiv dazu holen.
Da haben wir auch viel gelernt von denen, weil zum Beispiel, ich dachte am Anfang so ein bisschen pragmatisch, warum sagen, wenn ich alles über 30% des SOV-Max-Wertes, also des höchsten Wertes, ist immer Krebs. So, warum machen wir das nicht einfach? Und das geht leider tatsächlich nicht so einfach, weil es ja schon losgeht. Man hat verschiedene Scanner. Wir haben zum Beispiel in Freiburg 3 verschiedene PET-Scanner und allein da hängt schon so ein bisschen ab, obwohl die alle von der geeicht sind und irgendwelche Zertifizierungen unterlaufen, ist es da schon nicht so einfach. Also es gibt einfach kein Schema F und da macht es tatsächlich Sinn, einfach mit den nuklearmedizinischen Kollegen zu sprechen, wie man die PET-Bilder am besten für sich einstellt.
Ja. Kurz Stichwort nochmal PET-Plan-Studie. Die haben ja im Grunde eine Semi-Automatik vorgeschrieben, wo die Berechnung von quasi Hintergrundintensität und Tumorintensität quasi für jeden Patienten individuell mit reinkommt. Macht ihr etwas Ähnliches so in der klinischen Routine für jeden Patienten?
Also es kommt darauf an, für welchen Tracer. Zum Beispiel, wir machen eine Studie für Hirntumore, für rezidivierte Glioblastome, die GLIA-Studie. Und da wird genau eine Ratio festgelegt zwischen, das läuft mit Fett, also PET auch, da wird genau festgelegt, eine Ratio zwischen Hirngewebe und alles, was über dieser Ratio ist, ist Tumor. Also das ist ganz starr. Bei der PET-Plan-Studie habe ich viel von der Frau Professor Neste gelernt, die das bei uns ja durchgeführt hat. Die hat also auch unabhängig von der Studie oft auch einfach auf ihr Bauchgefühl gehorcht. Mhm. Also sie hat ja sehr viel Erfahrung einfach auch mit PET. Sie ist auch Nuklearmedizinerin und sie hat die PET-Bilder meistens manuell eingestellt, so wie ihr Bauchgefühl das gesagt hat, wie es am besten ist, und hat es dann tatsächlich manuell auch eingezeichnet, den Tumor, ohne jetzt so fixes Threshold zu verwenden. Ich denke, da führen viele Wege nach Rom in dem Fall. Auch bei der Prostata ist es so, das haben wir verglichen, dass so feste, automatische, auch so Prostata-Tumor-to-Background-Ratios oder dass man sagt, so und so viel Prozent vom SOV-Max gehen zwar schneller, aber dieses Manuelle, dass man sich wirklich hinsetzt, so ein bisschen mit den Bildern spielt und dann manuell einzeichnet, fast sogar das Beste war, wenn man ein bisschen Erfahrung hat.
Ja, tatsächlich kann ich bestätigen, habe ich jetzt bei uns auch so gelernt. Ne? Im Grunde immer die Vorarbeit durch Kollegen, aber letzten Endes gemeinsames quasi auf das Gefühl horchen, einen Oberarzt dazu holen, leitenden Oberarzt dazu holen und dann im Grunde eine Konsensentscheidung treffen. Ja, Kostas, schön, dass du nochmal die GLIA-Studie erwähnt hast, beziehungsweise, dass wir aufs Glioblastom kurz zu sprechen kommen. Es gibt auch noch eine Studie, die von Novocure unterstützt wird. Das ist die Target-Studie, Target mit Doppel-R, wo es im Grunde im rezidivierten Glioblastom um die Behandlung mittels, also schon bestrahlt, also schon ein radiochemotherapiertes Glioblastom, dann in einer Rezidivsituation die Überlegung, neben TT-Fields zu geben oder eben TT-Fields und stereotaktische Bestrahlung. Und da ist eben auch die Idee, oder nicht zwingend mit gefordert, aber im Grunde die Bestrahlungsplan auf Basis von MRT und eben auch FET-PET. Ja, und im Grunde das einzuführen. Da im Grunde dann auch dann die gleiche Frage, oder nicht als Frage, sondern mal gucken, was die Studie zeigt, wie sehr uns da das FET-PET in der klaren Differenzierung zur Bestrahlungsplanung helfen wird in Zukunft. Auch im Kopfbereich.
Im Grunde das deswegen. Ist ein wichtiger also so, Ansatz. Bitte? Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Also, das ist eine spannende Studie. Und ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse.
Ja, ist relativ klein. Aber genau, da sind wir drauf gespannt. Wir sind ja allgemein trotzdem beim PET-CT und im Grunde stößt man ja immer wieder, ich glaube, das ist auch im Verlauf des Podcasts schon klar geworden, auf die Frage der Interpretation der Ergebnisse, die man hat. Ja, ich meine, Kostas hat schon uns allen jetzt was erklärt darüber, wie man Margins zu werten hat, beziehungsweise auch, wie man eine gewisse Ungenauigkeit haben kann und was alles damit reinspielt. Deswegen jetzt noch so ein bisschen einmal zu sagen, was nehme ich konkret mit? Da die Frage, wie klar differenzierst du zwischen PET-positiven und PET-negativen Befunden? Wie sehr vertraust du drauf? Und eben auch, da wir ja immer bei malignen Tumorerkrankungen sind und du ganz am Anfang angesprochen hast, dass das PET-CT aber vielleicht in Zukunft auch die Histologie ersetzen könnte. Ist einmal so ein breiterer Umschlag. Was können wir dem PET-CT alles glauben und was können wir ihm alles zumuten?
Das ist eine sehr interessante und sehr wichtige Frage. Ich denke, da sind jetzt alle Laien drauf gekommen. Diese Diskussion führe ich jetzt oft in der Medizin, also dass wir in der Medizin mit Unsicherheiten zusammenhängen. Das ist jetzt in der Covid-Pandemie, fand ich das ein sehr spannendes Beispiel, was die Testgenauigkeit der verschiedenen Covid-Tests anbetrifft. Und die ganzen, viele Medizinlaien haben mir dann gesagt, ja, bei dieser Covid-Test, der entdeckt ja auch viele Positive nicht oder Leute sind positiv und die sind dann ja gar nicht positiv. Was ist das für ein Quatsch? Und was ich denen dann immer gesagt habe, Leute, so arbeiten wir in der Medizin jeden Tag. Wir haben fast kein diagnostisches Verfahren, was 100% sensitiv und 100% spezifisch ist. Also korrigiere mich, aber spontan fällt mir da, also außer natürlich die Histologie, die Ground Truths, die wir haben, fällt mir da eigentlich nichts ein. Sei es Liquid Biopsy Approaches, irgendwas. Wir haben nichts, wo wir hundertprozentig sicher sein können. Und hier ist es vielleicht nochmal wichtig klarzustellen, was heißt Sensitivität und Spezifität. Bei der Sensitivität geht es eher darum, wenn wir etwas nicht sehen, wie sicher können wir sein, dass tatsächlich kein Tumor da ist? Und bei der Spezifität ist es umgekehrt, wenn wir Tumor sehen im PET, wie sicher können wir sein, dass der Tumor wirklich, dass das wirklich auch Tumor ist? Und da machen wir ein riesiges Kapitel auf, weil um diese Frage wirklich richtig zu beantworten, braucht man halt, wie eben schon angedeutet, die Ground Truths, man braucht eine Referenz und die ist bislang immer noch die Pathologie. Jetzt kommt man natürlich oft in so ein bisschen in Teufels Küche, weil in der Prostata haben wir das große Glück, wir kommen ziemlich leicht an die Pathologie, sei es durch Biopsien oder sei es durch OP-Präparat, aber im Hirn zum Beispiel ist es schon ein bisschen schwieriger. Da können wir schwer irgendwie leicht an die Histologie kommen und das ist eine Sache, wo man wirklich Acht geben muss. Auch was diese Margin zum Beispiel bei der Lunge anbetrifft, kommen wir auch nicht so einfach an die Histologie ran und die Leute haben Phantome verwendet, um zu gucken, wie sind die richtigen Margins. Also wie die Zuhörer vielleicht so ein bisschen hören können, es gibt verschiedene Wege, um diese Referenz zu definieren und wahnsinnige Unsicherheiten. Also sprich, wir haben jetzt nicht nur Unsicherheiten in der Diagnostik selber, wir haben auch Unsicherheiten, um diese diagnostische Methode, sprich das PET, richtig beurteilen zu können. Ich würde halt sagen, da muss man einfach mit leben können. Genauso wie beim Covid-Test. Es ist einfach so, das ist das Real-Life-Szenario und das sind die Unsicherheiten, mit denen wir als Mediziner klarkommen. Ich denke mal, mit steigender Erfahrung, die dann junge Kolleginnen und Kollegen haben, lernen sie besser, mit diesen Unsicherheiten umzugehen und diese Unsicherheiten auch immer niedriger zu halten, weil einfach durch die Erfahrung dann auch ein gewisses Bauchgefühl sagt, dieser Lymphknoten leuchtet jetzt und ist einfach falsch positiv.
Ja. Und dazu auch genau das Gleiche. Man kann eben auch abwarten und eine Kontrolluntersuchung machen, wenn es im gesamten Setting passt. Also jetzt gerade zum Beispiel bei einem Prostata-Lymphknoten könnte man auch sagen, okay, wie ist der denn ein halbes Jahr oder ein Jahr später? Da kommen natürlich dann die Kosten des PET-CTs mit rein, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Hatte ich vorher auch gesagt, dass ich das einmal mit abarbeiten möchte. Bei Privatpatienten relativ entspannt, bei Kassenpatienten gibt es ja im EBM nur eine relativ kleine Auswahl in Deutschland, wann das PET-CT auf jeden Fall übernommen wird. Klar, bei den Hodgkin-Lymphomen ist es dabei, beim Bronchialkarzinom ist es dabei, aber eben genau zum Beispiel beim Prostatakarzinom primär nicht. Wir schreiben fleißig Anträge auf Kostenübernahme, teilweise machen das auch die Urologen in Kiel. Häufig klappt es, nicht immer. Wie ist es in Freiburg?
In Freiburg sind wir Gott sei Dank in der Situation, dass außer eine Versicherung, wo ich den Namen jetzt nicht nennen will, werden alle primären PETs mittlerweile übernommen. Also wenn man natürlich die entsprechenden Risikogruppen aussucht. Also wenn man jetzt einen Gliesen-6-Tumor mit einem PSA von 5 hat und dann wird es natürlich nicht übernommen, weil es auch klinisch einfach keinen Sinn macht. Aber wir sind in Baden-Württemberg in der sehr angenehmen Situation, dass es größtenteils bezahlt wird. Aber das ist sehr heterogen in Deutschland leider. Das ist einfach so und es gibt Bundesländer, wo es noch schlimmer wird, ist als das, was du gerade gezeichnet hast, dass einfach praktisch gar kein PET in der primären Situation zum Beispiel, was das Prostata kann.
Ja. Um was das angeht, zur Einstiegsfrage nochmal zu kommen, PET-CT in 20 Jahren. Ich habe ja vorhin ja angefangen, man kann auch Kontrollen machen und Verlaufskontrollen mittels PET-CT machen. Das spricht ja dann genau gesundheitsökonomisch so ein bisschen vielleicht dagegen. Glaubst du, dass das PET-CT als solches billiger werden wird? Dass man einfach sagen kann, es ist eine Standarduntersuchung, die wir uns ähnlich einfach in einigen Jahren bei den Patienten quasi wünschen können wie eine normale CT oder eine MRT?
da denke ich schon, dass da der Weg hingeht, wenn die Produktion billiger wird. Und es ist ja immer, wenn die Masse steigt, der Untersuchung, wird es ja auch billiger werden. Wobei ich auch hier sagen muss, ich finde diese Diskussion ein bisschen inkonsequent, wenn man überlegt, was wir in der Onkologie bezahlen für irgendwelche Pharmakas, irgendwelche Tyrosinkinase-Inhibitoren, wo der Nutzen fraglich ist, da werden Tausende von Euros bezahlt. Und für ein richtig adäquates Staging unserer Patienten vor Therapie, was in Anführungsstrichen 1.500 Euro oder so kostet, das wird gestrichen. Also ich finde, die Relationen sind da ein bisschen verschoben, weil das PET ja auch wiederum therapeutische Konsequenzen hat und so auch Therapien vielleicht spart.
Ja, und ich glaube,
ich denk mal, das wäre.
Ja, und ich glaube, da können wir auch nicht nur als Strahlentherapeuten sprechen, sondern ich würde sagen, alle onkologisch tätigen Fachrichtungen, auch die Tyrosinkinase-Inhibitoren einsetzen, würden sich, glaube ich, freuen, wenn wir bei dem PET-CT generell häufiger oder quasi für fast alle Patienten die Möglichkeit hätten.
Definitiv. Das Problem ist halt, dass keine Pharmaindustrie richtig hinter dem PET steht und daher auch das Marketing dementsprechend vielleicht nicht ganz so gut wie für andere Medizinprodukte oder für andere.
Wenn ich jetzt mit dem PET-CT forschen möchte, so wie du das gemacht hast, und du hast gerade angesprochen, es steht keine richtige Pharmaindustrie dahinter, wie finanziert man das? Ganz andere Frage
Man muss fleißig Anträge schreiben. Das ist der einzige Weg, dass man da im größeren Stil Studien betreiben kann. Man muss Forschungsanträge schreiben und hoffen, dass sie angenommen werden und dann natürlich die PET-Untersuchung direkt ins Budget mit aufnehmen. Das ist der einzige Weg. Was man natürlich immer machen kann, ist einen guten Draht zu den Nuklearmedizinern haben, dass sie die PET-Untersuchung auch für Forschungszwecke natürlich billiger anbieten, als jetzt der Standardpreis ist.
Ja. Thema Forschung. Was kann noch kommen? Wo kann uns das PET-CT noch helfen? Ich hätte einmal noch Stichwort Radiomics, die ja im Grunde so ja gerade anfangen, groß zu werden. Was würdest du jungen Assistenten empfehlen? In welches Thema kann man sich da stürzen?
Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich denke, dass trotz der Unsicherheiten der PET, dass wenn man das noch ein bisschen verfeinert, dass wir tatsächlich diese nicht-invasive Tumorcharakterisierung hinbekommen kann. Und zwar nicht-invasive Tumorcharakterisierung dahingehend, dass man auf der einen Seite zum Beispiel mittels PET-Informationen im Hirn den IDH-Mutationsstatus herausfinden kann. Da gibt es schon Daten, da gibt es Arbeitsgruppen, die das gezeigt haben, dass man aus Signalen im PET, Stichwort Radiomics, dass Bilder mehr als einfach nur Bilder sind, sondern auch Datensätze, dass man da mittels computergestützter Bearbeitung und Analysen dieser Datensätze den IDH-Status aus Fettbettbildern bestimmen kann.
Oder ja, würde ich schon sagen, ist ein Riesending, wenn man sagt, IDH-Status sonst als Histopathologie und quasi ein Teil der Ground Truth aus dem Fettbett zu ziehen, ist ein Riesending.
Ist total ein Riesending. Und was wir zum Beispiel auch zeigen konnten, ist, dass der Gleason-Score im PSMA-PET, das Signal aus dem PSMA-PET super stark mit dem Gleason-Score charakterisieren, was keine große Überraschung ist, weil wenn man sich die Histopathologie anguckt, die PSMA-Expression mit dem Gleason-Score auch korreliert. Und der große Vorteil, den die Bildgebung hat gegenüber der Biopsie, ist ja vor allem Stichwort Tumorheterogenität. Die Biopsie, die schaut sich ja immer nur einen kleinen Teil des Tumors an und kann dementsprechend auch nur einen kleinen Teil des Tumors beobachten und charakterisieren, wogegen wir mittels Bildgebung ja den ganzen 3D-Datensatz, den gesamten Tumor abbilden können. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Feld, wenn man vor allem auch jetzt noch Radiomics noch einen Schritt weiter geht Richtung neuronalen Netzwerke überlegt. Also künstliche Intelligenz ist ja selbst in Deutschland langsam angekommen. Wir sind da, glaube ich, obwohl wir ja sonst recht weit fortschrittlich sind, sind wir da in Deutschland ein bisschen langsamer als vielleicht andere Länder. Aber wenn man sich jetzt ganz plump überlegt, dass die CIA ja sogar mittels Fotos, 2D-Fotos angeblich unter Anwendung von künstlicher Intelligenz Terroristen detektieren kann. Dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass diese neuronalen Netzwerke anhand dieser komplexen 3D-Datensätze auch die Terroristen unter den Tumoren detektiert. Das ist, glaube ich, schon heute möglich und muss natürlich noch verfeinert werden. Aber das sind meiner Meinung nach sehr interessante Forschungsansätze.
Ja. Und ich noch wieder dazu mit meinen Verlaufskontrollen. Ich glaube, eine Bildgebungs- oder PET-Verlaufskontrolle ist eben auch wesentlich einfacher als eine histopathologische Verlaufskontrolle, denn Tumore verändern sich ja auch im Laufe der Zeit, im Verlauf der Therapiesequenzen. Und letzten Endes muss man ja auch schon noch sagen, bei allem, wo wir hinzielen, die Patienten leben länger mit ihren Tumoren. Im Grunde wollen wir eine Chronifizierung der Erkrankungen erreichen und damit quasi einen Status erhalten, der nur erhalten werden kann, indem man sich die ganze Zeit anpasst, adaptiert.
Und ein sehr wichtiger Punkt, diese longitudinale Information, die wir haben mit
dem Bild. Ja, schönes Fachwort ja, dazu. Nennen wir es longitudinale Information. Super. Ich würde sagen, wir sind mit dem Thema PET-CT für diesen Podcast fast schon am Ende. Wir sind einmal durchgegangen, so generell, wie wir das PET-CT, welche Bedeutung es haben könnte für die Strahlentherapie, wie es funktioniert, welche Nuklide es gibt. Ja, dazu rufe ich einmal nochmal kurz in Erinnerung, ne, F18-FTG, F18-Cholin, FET-PET und eben das Kalium-68-PSMA. Und noch das F-Miso-PET und das neue FAPI-PET, einfach als quasi den neuen Kandidaten, den es gibt, über den wahrscheinlich jeder in seiner klinischen Karriere noch stolpern wird. Wir haben relativ viel über das Prostatakarzinom gesprochen, quasi als Maßgabe für die Bestrahlungsplanung mittels PET-CT und wie man es diagnostisch oder eben auch planerisch einsetzen kann. Ja, Kostas, im Grunde bei allem, was wir jetzt so besprochen und uns gegenseitig erklärt haben, bleiben wir aber am Ende an einem Punkt in der Medizin, den es immer wieder gibt. Erfahrung und Bauchgefühl bleiben wichtig. Was denkst du?
Definitiv. Da würde ich dir voll zustimmen, auch zu Zeiten der künstlichen Intelligenz. Und das finde ich auch schön so, dass da einfach die Erfahrung und das Bauchgefühl weiter zählen. Das ist ja irgendwie schon auch beruhigend.
Also zum Abschluss der Rat an alle jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, fragt eure erfahreneren Kolleginnen und Kollegen oder auch mal die Chefs in der Strahlentherapie, die sind ja alle nett. Mit diesem Schlusswort möchte ich die zweite Folge des Podcasts gerne beenden, wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Grey Matter, Strahlentherapie-Podcast für Deutschland. Tschüss.